Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Chronikerbuch, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wir wollen heute Vormittag anhand dieses Textes noch einmal über das Gebet sprechen bzw. nachdenken. Wir wollen das aufteilen, heute den ersten Teil behandeln und dann am kommenden Sonntag, so Gott will, den zweiten Teil. Der Herr Jesus Christus wurde einmal von seinen Jüngern gebeten, Herr, lehre uns beten. Sie hatten gehört, wie der Herr Jesus Christus betete, das hatte einen solchen Eindruck auf sie, auf ihr Gemüt gemacht, dass sie diesen Wunsch geäußert haben, Herr, lehre uns beten. Es mag jemand denken, ja, wenn es ums Gebet geht, warum soll man da so viel darüber reden, was man auf dem Herzen hat, das darf man alles dem Herrn Jesus Christus sagen oder dem himmlischen Vater ist im Namen Jesu, da braucht man doch nicht viel Belehrung über das Gebet. Aber die Bibel ist voll davon. Und wir sehen, dass auch die Jünger diesen Wunsch geäußert haben, unterwiesen zu werden in ihrem Gebetsleben. Und wir haben das auch immer wieder nötig. Die Bibel sagt also viel darüber, warum wir überhaupt beten sollen, wie wir beten sollen, was wichtig ist, damit unsere Gebete erhört werden. Und hier haben wir also auch einen solchen Text vor uns, der uns darin unterweisen kann, wie wir zu beten haben, was wichtig ist im Zusammenhang mit unserem Gebetsleben. Soll uns also ermutigen, weiter zu beten, intensiv zu beten im Namen Jesu zur Verherrlichung Gottes. Das Gebet ist allerdings keine gesetzliche Vorbedingung für den Segen Gottes. Es ist ein Mittel, das Gott gebraucht und das er so verordnet hat, damit wir seines Segens teilhaftig werden, aber wir dürfen unser Vertrauen nicht auf unsere Gebete setzen. Das ist immer wieder eine große Gefahr bei all dem, was gut und richtig ist in unserem Glaubensleben, dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Wir sollen unser Vertrauen auch nicht auf unseren Glauben setzen. Das Gebet ist nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott, sondern unsere Gerechtigkeit vor Gott ist das, was Gott in Christus getan hat. Eine vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die uns zugerechnet wird, die wir im Glauben empfangen dürfen. Also nicht das Gebet, so wichtig es ist für unser Glaubensleben und für den Bau des Reiches Gottes, ist unsere Gerechtigkeit, sondern Christus selbst in dem, was er getan hat in Kreuz und Auferstehung, auch in seiner Erhöhung, ist unsere Gerechtigkeit. Das ist wichtig. Aber auf dieser Grundlage der Erlösung durch das Blut Jesu, seines stellvertretenden Gehorsams, ist es immer wieder wichtig, zum Gebet ermutigt zu werden, intensiven Gebetsumgang mit unserem himmlischen Vater zu pflegen. Der Geist der Gnade ist eben auch ein Geist des Gebetes. Und da, wo uns das wichtig geworden ist, entscheidend wichtig, konkurrenzlos wichtig geworden ist, was Jesus für uns getan hat, nach dem Willen unseres himmlischen Vaters, da ist auch der Heilige Geist des Gebetes in unserem Herzen wirksam. Er treibt uns ins Gebet hinein, überwindet auch immer wieder unsere Unlust zum Gebet, nimmt auch die Hindernisse aus dem Wege, damit wir ein intensives Gebetsleben zur Ehre und Verherrlichung Gottes führen können. Der Geist der Gnade ist der Geist des Gebetes. Ich gehe einmal davon aus, dass wohl nicht alle unter uns mit allzu großem Interesse die Geschlechtsregister in der Bibel lesen. Es sei denn, man sucht etwas ganz Bestimmtes darin. Für die Juden, besonders in der damaligen Zeit, aber sicherlich zum Teil auch heute noch, sind die Geschlechtsregister immer von großer Bedeutung gewesen. Und es gab da auch manche Dinge, die dazu führten, dass sie sich untereinander uneins waren und wurden und stritten. Paulus spricht davon. Aber für uns ist das ein bisschen mühsam, wenn wir hier beispielsweise im ersten Chronikerbuch in den ersten Kapiteln diese vielen Geschlechtsregister durchgehen. Aber dann stoßen wir plötzlich auf diese Stelle im ersten Chronikerbuch, Kapitel 4. Und da wird uns berichtet von einem Mann namens Jabez. Das lässt uns aufhorchen, dass hier etwas Besonderes über ihn vermerkt wird. Also mittendrin in den Geschlechtsregistern, in den Geschlechtern Judas speziell hier, wird uns über diesen Mann etwas Entscheidendes berichtet. Er hatte offensichtlich eine ganz besondere Stellung unter seinen Brüdern. Es heißt hier, Jabez war angesehener als seine Brüder. Er war angesehener als seine Brüder. Offenbar ruhte auf seinem Leben ein besonderer, für alle sichtbarer Segen Gottes. Und solche Menschen hat es in der Geschichte Israels und auch in der Gemeinde Jesu immer wieder gegeben. Modersohn, Pastor Modersohn, berichtet davon in seinem Buch Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Das ist ein Buch, das man empfehlen kann, das einen ermutigen kann, auch ein solcher Mensch zu werden, durch den andere oder zu bleiben, durch den andere gesegnet werden. Man kann also sehr viel aus diesem Buch lernen. Und ich denke, dass es den einen oder anderen auch unter uns gibt, der einmal eine Begegnung gehabt hat mit irgendeinem Menschen, von dem er den Eindruck hatte, da geht also doch ein besonderer Segen davon aus. Ich persönlich hatte solch eine Begegnung mit einer Glaubensschwester, liegt nun schon viele, viele Jahre zurück, von der es hieß, dass sie Haushälterin gewesen ist in der Familie von Pastor Modersohn. Ich selbst habe sie nie danach gefragt, ich sah sie aber alle 14 Tage in der Andacht, die ich gehalten habe, beziehungsweise halten durfte, in einem Altenheim. Sie saß im Rollstuhl, war sehr krank, von Gicht geplagt, ihre Hände verkrümmt, schmerzhaft, diese Geschichte. Aber sie strahlte eine unwahrscheinliche Freundlichkeit und Güte aus. Und sie hatte sicherlich viel, viel gelernt im Hause Modersohns. Solche Begegnungen sind natürlich etwas, was einen das ganze Leben lang bewusst oder unbewusst begleitet. Und wer weiß, wie viel ich den Gebeten dieser Glaubensschwester zu verdanken habe. Also, Jabez, ein besonderer Mann hier. Er war angesehener als seine Brüder, so heißt es. Und zweitens wird uns berichtet, wie dieser Jabez zu seinem Namen gekommen ist. In Vers 9 heißt es dann weiterhin, und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Also Jabez hat wohl die Bedeutung, mit Kummer geboren zu sein. Offenbar ruhte auf seinem Leben nicht nur ein besonderer, sichtbarer Segen Gottes. Also, wir sprechen ja immer wieder davon, da kann man was sehen. Wenn es um Leiden geht, um Sorge, um Kummer und dergleichen, da sieht man also weniger vom Segen Gottes. Das sind verborgene Segenswege, die Gott seine Kinder führt. Offensichtlich gab es da Dinge im Leben des Jabez, die große Not bereiteten. Vielleicht auch müssen wir dieses Wort zunächst mal beziehen auf seine Geburt, dass es da Probleme gegeben hat. Vielleicht gab es aber eben auch eine gewisse Ahnung, die die Mutter hatte, dass das Leben ihres Sohnes von einer besonderen Not überschattet werden würde oder sein würde. Später heißt es ja in diesem Gebet, und dass mich kein Übel bekümmere, dass mich kein Übel bekümmere. Wie dem auch sei, sein Name gibt uns persönlich auch Trost und Hoffnung für solche, die in einer bestimmten Weise Söhne und Töchter des Kummers sind, beziehungsweise auch haben, Kinder, die ihren Eltern viel Not bereiten und aus denen Gott doch noch etwas macht, was ihn verherrlicht. Georg Müller, dieser bekannte Waisenvater in Bristol, war solch ein Kind des Kummers, der in seiner Jugend nicht davor zurückschreckte, seinen Vater zu bestehlen. Und was ist aus diesem Mann geworden? Wie viel Spendengelder sind durch seine Finger gegangen, einem ehemaligen Dieb? Wie gewissenhaft führte er darüber Buch? Und welch wunderbare Gebetserhörungen hat dieser Mann gehabt? Es gibt ja ein Buch darüber, Niemals enttäuscht, so heißt der Titel dieses Buches, auch sehr, sehr lesenswert. Und viele andere Beispiele könnte man anführen von Menschen, die Söhne oder Töchter des Kummers gewesen sind und aus denen Gott etwas gemacht hat zur Verherrlichung seines Namens. Dass wir etwas sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das ist der Wunsch Gottes, der Wille Gottes, darauf arbeitet er hin. Und da mag es in der Vergangenheit noch so notvoll ausgesehen haben oder auch in der Gegenwart, Gott offenbart seine Herrlichkeit eben gerade auch auf solchen Wegen. Was erfahren wir sonst noch von diesem Jabez? Was wird uns in Vers 10 berichtet? Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Gott erhörte seine Gebete. Jabez war also ein Beter. Das ist das Herausragende bei diesem Mann. Und zunächst einmal lernen wir, dass er sich an die richtige Adresse wandte. Er rief den Gott Israels an. Er rief nicht irgendeinen Gott an, sondern er rief den Gott Israels an. Und das ist auch für die Israeliten nicht immer selbstverständlich gewesen, dass sie diesen Gott anriefen. Wir denken an die Zeit eines Elia, da der Baalskult sehr verbreitet war im Volk Israel. Aber von Anfang an gab es diesen Hang, diese Neigung zum Götzendienst in den Herzen schon zur Zeit der Erzväter. Wir denken an die Familie Jakobs. Wir denken an Rahel, seine Frau, die den Hausgötzen ihres Vaters, also Jakobs Schwiegervaters, gestohlen hatte. Die ganze Familie, das ganze Haus war verseucht vom Götzendienst. Man setzte sein Vertrauen auf Amulette und dergleichen. Und erst als Gott seine Herrlichkeit offenbarte und Buße schenkte durch seinen Heiligen Geist, da war man bereit, das loszulassen. Da wurden all diese Götzen unter der Eiche zu Sichem vergraben. Ein schönes Bild für das, was Gott getan hat am Kreuz auf Golgatha, hat er all unsere Götzen mit in den Tod Christi hineingegeben. Wir sind frei davon. Das ist eine wunderbare, herrliche Botschaft. Frei durch das Blut Jesu von allem Götzendienst. Aber die Neigung steckt in unser aller Herzen drin. Die Neigung, andere Götter anzubeten. Letztlich uns selbst natürlich. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist der eigentliche Götze, das Ich, das immer wieder sich erhebt und sich so gerne auf den Thron setzt. Er wandte sich also, dieser Jabez wandte sich also an die richtige Adresse und das war Gottes Gnade, dass er tat, ist es auch bei uns. Und ganz wichtig in einer Zeit, da man ja behauptet, Alle Menschen haben nur einen Gott, das stimmt ja auch, es gibt nur einen Gott. Aber nicht alle beten diesen Gott an, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Von dem Petrus sagt, es ist in keinem anderen Heil. Kein anderer Name unter den Menschen, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Diesen Gott gilt es anzurufen, der sich in Christus geoffenbart hat und in seinem Heilswerk und keinen anderen Gott. Alles andere sind Götzen. Das macht besonders auch der erste Johannesbrief so deutlich. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der leugnet damit auch den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Also hat der Islam nicht den wahren Gott. Er hat den Sohn nicht. Er anerkennt Jesus als den Propheten, als einen Propheten, aber nicht als den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha uns mit seinem Blut mit Gott versöhnt hat. Und darum hat der Islam auch nicht den Vater, er hat nicht den wahren Gott. Sie beten nicht zum wahren Gott. Lass uns also festhalten daran, in einer Zeit, in der die antichristlichen Bewegungen immer mehr auch Raum gewinnen in unserem Land. Jabez rief den Gott Israels an, das ist entscheidend wichtig. Es werden uns hier in diesem Kapitel manche Namen von Menschen genannt, die sicherlich Tüchtiges geleistet haben. Vielleicht Herausragendes sogar. Doch der Heilige Geist erwähnt nichts davon. Das, was wir manchmal so hochhalten, was auch Eltern manchmal im Blick auf ihre Kinder so hochhalten, was aus ihnen geworden ist oder mal werden soll, das scheint Gott gar nicht so wichtig zu sein. Aber was ihm wichtig war, was dem Heiligen Geist hier wichtig war und was er erwähnt, ist, dass Jabez ein Beter war. Dass unsere Kinder einmal solche sind, die von der Gnade Gottes in Christus Jesus leben, von nichts anderem, und die ein Leben des Gebetes führen, das sollte den Eltern wichtig sein. Das sollte auch für uns das Entscheidende sein, immer wieder aufs Neue. Das hat also dem Heiligen Geist gefallen. Diesen Schwerpunkt hier zu setzen, der auch für uns entscheidend wichtig ist. Die Propheten des alten Bundes, wie zum Beispiel Elia, waren Menschen des Gebetes. Die Apostel waren Beter. Wir wollen anhalten im Gebet und an der Verkündigung des Wortes Gottes. Das waren die beiden Schwerpunkte. Die Verkündigung des Wortes Gottes, die Predigt vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn und das Gebet. War ganz entscheidend wichtig. Deshalb gaben sie ja auch den diakonischen Dienst, den sie zunächst einmal ausgeübt haben, in andere Hände. Ein Stephanus gehörte dazu. Er predigte auch, aber das war nicht seine Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe eines Stephanus war, den diakonischen Dienst auszuüben. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine wichtige Arbeit. Aber die Apostel sagten, wir können nicht beides. Und wir müssen uns der Hauptsache dem widmen, wozu Gott uns berufen hat als Apostel. Das taten sie dann auch. Da gab es auch eine Lösung in der Gemeinde. Und die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Sie blieben ständig, beständig im Gebet. Die ganze Bibel ist davon voll, dass Menschen gebetet haben und in wunderbarer Weise erhört worden sind. Um mal einige Beispiele zu nennen. Abraham betete für die Bewohner von Sodom und Gomorra. Gott erhörte sein Gebet im Blick auf Lot. Gott führte Lot durch den Engel heraus aus Sodom und Gomorra, aus dem Gericht Gottes, weil er an Abraham gedachte. Gott gedachte an Abraham, heißt es. Aufgrund seiner Fürbitte wurde Lot erhört. Isaak betete für seine Frau, Rebekka, die unfruchtbar war. Und dann wurde sie schwanger, sie mussten lange warten, 20 Jahre lang. Aber Gott erhörte das Gebet Isaaks, steht ausdrücklich. Jakob betete darum, dass Gott ihn beschützen möge vor Esau, seinem Bruder, vor der Rache Esaus. Und Gott erhörte sein Gebet. Mose betete für seine Schwester Miriam, die sich gegen Gott gewandt hatte, als sie sich gegen Mose wandte, die gegen Gott sündigte und deshalb aussätzig wurde. Mose tat Fürbitte für sie und Gott erhörte sein Gebet und Miriam wurde wieder gesund. Gideon bat um ein Zeichen und es wurde ihm gewährt. Hiskia betete um Gesundheit und er wurde gesund. Jona betete im Bauch des Fisches und Gott erhörte sein Gebet. Und die Gemeinde Jesu, die hat gebetet und gebetet, als Petrus im Gefängnis saß und Gott erhörte ihre Gebete und befreite Petrus auf eine wunderbare Art und Weise. Es sind nur einige Beispiele von den vielen, die uns in der Bibel berichtet werden, wo Menschen gebetet haben. Daniel auch, zusammen mit seinen drei Freunden, um Weisheit, um Offenbarung von oben, um den Traum Nebukadnezars deuten zu können. Sind alles lauter Beispiele dafür, dass Gott ein Gott ist, der Gebete erhört. So heißt es auch ausdrücklich an einer Stelle im Alten Testament. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Gott ist ein gebetserhörender Gott. Es ist sein Weg, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Sein Weg, um seinen Willen hier auf dieser Erde durchzusetzen und zu verwirklichen. Das gläubige Gebet, das wir üben dürfen im Namen Jesu, zur Verherrlichung unseres himmlischen Vaters. Also die Kirchengeschichte, die ja die Geschichte der ersten Gemeinde dann, in der die Geschichte der ersten Gemeinde fortgesetzt wird. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen dafür, dass Menschen beteten und in ihren Gebeten erhört wurden, in wunderbarer Weise. Wir zitieren hin und wieder Lloyd Jones, diesen bekannten Verkündiger des Evangeliums aus dem vergangenen Jahrhundert, durch den Gott so viel Segen geschenkt hat. Seine Frau sagte einmal, man kann den Dienst meines Mannes nur dann verstehen, wenn man begreift, dass er ein Beter gewesen ist. Er war ein Beter, ein Mann, der viel Zeit im Gebet verbrachte. Und wir wollen durch Gottes Gnade ein jeder für sich in seine Fußstapfen treten. Nun, was können wir jetzt zu dem Gebet Jabez sagen? Wir werden ja nicht alles jetzt, alles heute Morgen behandeln. Wir lassen einiges übrig für den nächsten Sonntag. Aber einen Anfang wollen wir machen. Jabez betete inständig um den Segen Gottes. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest. Und da bleiben wir hängen an einem kleinen Wörtchen, nämlich an dem Wörtchen ach. Und dieses Wörtchen, das wir ja auch bei Nehemia finden, darüber haben wir gesprochen, ich meine vor 14 Tagen, dieses kleine Wörtchen ach, sagt aus, dass ihm die Bitte um Segen ein tiefes Herzensanliegen gewesen ist. Das heißt, es handelt sich hier um ein Gebet, das er nicht mal so zwischendurch gesprochen hat. Und hast gar nicht danach Ausschau gehalten, ob dieses Gebet überhaupt erhört würde. Sondern es kam aus der Tiefe seines Herzens heraus, gewirkt durch den Heiligen Geist. Eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott ihn segnen möchte, sodass er sagen konnte, ich kann ohne den Segen Gottes nicht sein, ich kann ohne vieles sein, aber nicht ohne den Segen Gottes. Ich muss ihn unbedingt haben, den Segen Gottes, durch den Gott sich in meinem Leben verherrlichen will. Nun kann man das ja auch einfach so sagen, dieses Wörtchen, ach, kann man ja einfach so nachsprechen, aber das ist es ja nun mal nicht, ja. Sondern es muss schon echt sein, aus der Tiefe des Herzens kommen, durch den Heiligen Geist gewirkt. Ein tiefes Anliegen nach dem Segen Gottes. Das finden wir in diesem Wörtchen, ach. Seine ganze Seele liegt in diesem Gebet. Und das war seine entscheidende Triebkraft. Jabez wusste, ohne den Segen Gottes komme ich nicht aus. Der Heilige Geist legte ihm eine Last aufs Herz, eine Bürde, könnte man auch sagen, aufs Herz. Und er musste erhört werden. Ohne die Gebetserhörung konnte er nicht leben. Wir können manchmal ganz gut damit leben, dass Gott unser Gebete nicht erhört hat, obwohl wir verheißungsorientiert gebetet haben. Aber dieser Mann konnte nicht damit leben. Er musste diesen Segen unbedingt haben. Wenn wir das gründlich begriffen haben und immer mehr begreifen, dass am Segen Gottes wirklich alles gelegen ist, dann sind wir in unserem Gebetsleben auf dem rechten Weg. Wir wissen nicht immer, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört oder warum es so lange braucht, bis unsere Gebete erhört werden. Wir dürfen im Himmel schon manche Segnung im Glauben ergreifen, wie der Herr Jesus gesagt hat, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, nämlich im Himmel, so wird es euch werden auf Erden. Das heißt also, wir dürfen dahin kommen, dass wir sagen können, ich habe die Segnung schon im Glauben, obwohl ich noch nichts davon sehe. Das gibt der Herr immer wieder durch seinen Heiligen Geist. Aber dann kann es oft lange dauern, bis Gott auch in der sichtbaren Welt die Gebetserhörung verwirklicht. Wir wissen nicht immer, warum er das so tut, aber es gibt so manche Gründe und dazu gehört eben auch die Tatsache, dass unsere Gebete manchmal sehr, sehr oberflächlich sind. Wie ich schon sagte, und dass es uns im Grunde genommen mehr oder weniger egal ist, ob wir jetzt erhört werden oder nicht. Aber es sollte dahin kommen, dass wir ohne die Gebetserhörung nicht sein können. Diese Dringlichkeit brauchen wir. Aber lasst uns einige Punkte nennen, was eben auch Hindernisse sein können dafür, dass Gott nicht sofort erhört. Er hat eben seine Zeit und wir können ihm da keine Vorschriften machen. Manchmal ist Sünde das Hindernis. Gott harrt darauf, so heißt es im Alten Testament, dass er euch gnädig sei. Er wartet darauf, er sehnt sich danach, euch zu segnen und euch gnädig zu sein. Euch zu überschütten mit Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Gott segnet, weil er es will aus seinem Herzen heraus und er sehnt sich danach, diesen Segen zu verwirklichen. Er wartet, aber es gibt Hindernisse der Sünde. Mein Arm ist nicht zu kurz, sagt er. Ich kann helfen in jeder Situation, aber ich helfe nicht, noch nicht, weil du an bestimmten Sünden festhältst, weil es da Bindungen gibt in deinem Leben, von denen du einfach nicht gelöst sein möchtest. Die Sünde ist das Hindernis. Wenn ich Sünde vorhätte, Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so sagt der Psalmist, so würde der Herr nicht hören. Das kann also der Grund dafür sein. Muss nicht, aber es kann ein Grund dafür sein. Aber auch da, wo wir jetzt keine konkreten Sünden haben, an denen wir festhalten, sind Zeiten, in denen Gott verzieht, mit der Erhörung unserer Gebete, immer Zeiten der Reinigung. Wir denken an das Wort aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 4, wo es heißt, ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Nun, wenn wir sowas hören mit, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt, übel bittet, dann denken wir meistens an irgendwelche groben Geschichten. Aber immer dann, wenn es uns in erster Linie bei der Gebetserhörung um uns selbst geht, ist das übel gebeten. Dann wollen wir es verzehren in unseren Lüsten. Fragen wir uns einmal, auch in Krankheitsnöten, worum geht es hier da zuerst? Damit es dir besser geht oder damit Gott sich verherrlicht? Damit etwas von seiner Herrlichkeit offenbar wird. Auch in der Genesung. Damit du dem Herrn dann dienen kannst mit deinem Leib oder geht es dir nur um dein Wohlbefinden? Da merken wir schon, was das bedeuten kann, wie tief das gehen kann, wenn Jakobus sagt, ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Es geht euch nur um euch selbst. Und ich spreche jetzt nicht von solchen, die draußen außerhalb der Gemeinde sich noch befinden und Gott in grober und schlimmer Weise in ihren Karren spannen wollen. Ich spreche von Gemeinde Jesu. Worum geht es uns eigentlich? Solche Zeiten, in denen Gott wartet, um uns gnädig sein zu können, um unsere Gebete erhören zu können, auch in der sichtbaren Welt, sind Zeiten der Reinigung, der Prüfung. Worum geht es dir eigentlich? Geht es dir in erster Linie wirklich um den Willen Gottes, um die Verherrlichung Gottes? Auch das kann ein Hindernis sein für die Erhörung unserer Gebete, wenn da keine Klarheit ist und wenn wir nicht gereinigt sind durch das Blut Jesu. Und manchmal stellen wir uns sogar diese Frage, warum Gott, erhörst du meine Gebete nicht, gibt es da irgendetwas? Und das Ziel dieser Frage sind auch wiederum nur wir selbst und nicht der Herr. Der Herr Jesus sagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so wird euch gegeben, damit der Vater verherrlicht werde im Sohne und damit eure Freude vollkommen sei. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohne, das ist das Ziel unserer Gebetserhöhung. Nicht damit es uns besser geht oder anderen besser geht, sondern damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. So lesen wir es auch im Johannesevangelium, Kapitel 11, da geht es um Lazarus, der krank geworden war und inzwischen sogar gestorben war. Und der Herr Jesus sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern sie dient zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Sie dient zur Verherrlichung Gottes und dient zur Verherrlichung des Sohnes. Dann kann es natürlich sein, dass Gebete verhindert werden aufgrund des allgemeinen schlechten geistlichen Zustandes innerhalb der Gemeinde Jesu, in dieser Welt überhaupt. Elias Schrenk, der Bahnbrecher der Evangelisation hier in Deutschland, hat einmal gesagt, es gibt Zeiten, wenn der Heilige Geist kräftig wirkt an den Herzen, da fällt es leicht, die Gnade Jesu anzunehmen im Glauben. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo der Heilige Geist so eingeschränkt ist in seinem Wirken, dass es sehr schwer fällt. Und das gilt auch für die Gebetserhöhung. Da kann es Zeiten geben, in denen der Einzelne große Mühe hat, durchzubrechen im Glauben und die Verheißungen Gottes sich verwirklichen. Da muss man manchmal lange warten. Ich werde wieder einmal erinnert an das, was Alexander Seibel einmal gesagt hat, im Blick auf die Zungenbewegung. Er sagt, früher musste man 1-2 Jahre beten, bevor man diesen Zungengeist, der ja ein falscher Geist ist, bekommen konnte. 1-2 Jahre. Heute braucht man nur ein Wochenende, sagt er. Woran liegt das? Weil die Dämme inzwischen gebrochen sind. Da die Finsternismächte so überhand genommen haben, auch im Blick auf ihren Einfluss innerhalb der Gemeinde Jesu, dass sie die wahren Gläubigen sehr, sehr einschränken, sowohl in ihrem Gebetsleben als auch sonst in ihrem Zeugnis der Welt gegenüber. Deshalb richten wir so wenig aus. Das kann natürlich sein. Und so lesen wir bei Daniel, im Propheten Daniel, dass der Herr sagt zu ihm oder lässt ihm sagen, hör mal Daniel, ich habe von Anfang an dein Gebet erhört. Aber, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, es gab in der unsichtbaren Welt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wenn es um den Bau des Reiches Gottes geht, geht es um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Du und ich, wir sind manchmal dieses Schlachtfeld, ja? Auf dem sich dieser Kampf dann in dieser Zeit und auf dieser Erde widerspiegelt und zeigt. Und das sind harte Zeiten für uns. Ich habe dich von Anfang an erhört, aber es gab eben, ja, aber jetzt bin ich gekommen, um dir Klarheit zu schenken und Antwort zu geben auf dein Gebet. Das können auch Hindernisse sein in der unsichtbaren Welt. Und hier haben wir es nun damit zu tun, dass dieser Jabez, um auf ihn zurückzukommen, aus der Tiefe seines Herzens ein Gebet spricht, das der Herr in wunderbarer Weise erhört hat. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn wir in Gleichgültigkeit, in falscher Ergebung in den Willen Gottes beten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Gebetserhörung gänzlich ausbleibt oder so lange verzieht. Der Prophet Hosea sagt einmal, Israel ist wie ein schlaffer Bogen. Das heißt also, sie suchen nicht mit Ernst und Aufrichtigkeit, dass das Verhältnis zu mir in Ordnung ist. Sie sind ein schlaffer Bogen. Mit einem schlaffen Bogen kann man nicht schießen. Ne? Da muss gespannt sein, der Bogen, wenn der Pfeil dann in Kraft abgeschossen werden soll und sein Ziel erreichen soll. Und so ist das auch manchmal mit unserem Gebetsleben. Lasst euch das noch einmal sagen. Mir ist das am Ende jetzt so wichtig. Ist es uns wirklich ernst mit unserem Gebet? Oder lassen wir uns auch schnell entmutigen, dadurch, dass unsere Gebetserhörung immer noch nicht gekommen ist? Geht es uns wie einem Jakob, von dem wir lesen, dass er betete, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los. Du musst mein Gebet erhören. Hier geht es nicht darum, dass wir Gott etwas abtrotzen, sondern dass wir uns auf seine Verheißungen gründen, die er uns gegeben hat, und sagen, Herr, es geht um deine Verherrlichung, es geht nicht um mich, es geht nicht um den anderen in erster Linie, sondern es geht in erster Linie darum, dass dein Name gepriesen wird in dieser Situation, dass dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden. Herr, erbarm dich, du musst mein Gebet erhören um deines Namens willen und du hast es versprochen. Es geht um dich, ganz allein um dich in erster Linie. Aus dem Neuen Testament wird uns berichtet von einem Mann namens Bartimäus. Und dieser Bartimäus kam zu Jesus und wollte von seiner Blindheit geheilt werden. Und da gab es einige, denen war, das war die ganze Geschichte sehr unbequem. Wir lesen das in Lukas Evangelium, Kapitel 18. Die fühlten sich gestört. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie, noch viel mehr. Das ist das Entscheidende. Bist du bisher nicht erhört worden in deinen Gebeten, schreie zu Gott und flehe zu ihm noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen, ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn du nicht erhört worden bist bisher, dann bete umso mehr. Bring dein Anliegen immer wieder vor Gott. Das ist ganz wichtig. Es gibt da ein schönes Kinderbüchlein. Da geht es auch um diesen Blinden. Und da hat der Zeichner oder der Maler, der die Bilder dazu gemalt hat, diesen Blinden dargestellt, als wäre er nur ein einziger Mund. Als wäre sein Gesicht nur ein einziger Mund. Ein einziger Schrei, ein einziges Flehen. Hat er schön dargestellt. Und genauso war es hier auch. Mache deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen, sagt die Schrift. Rufe umso lauter. Und wenn andere dich hindern wollen, wodurch auch immer, rufe umso lauter. Lass dich nicht hindern, den Herrn weiter zu suchen und ihn anzurufen. Lass dich auch nicht lähmen durch den Unglauben der anderen, sondern suche den Herrn weiter, dass er seine Herrlichkeit offenbaren möchte. Wer kann so beten? Wer kann so beten? Ihr Lieben, so beten kann nur einer. Das ist der Herr Jesus. Er hat so gebetet. der Einzige, der so betet und gebetet hat. In dieser Intensität, mit diesem Herzensblut, mit dieser Absicht, mit diesen reinen Motiven, die Verherrlichung des Vaters zu suchen. Darum wurde er alle Zeit erhört, alle Zeit. Du erhörst mich alle Zeit. Wo bleiben wir da? Nun, wir sehen, wie sehr wir auf die Stellvertretung unseres Herrn Jesus angewiesen sind. Das bedeutet ja, im Namen Jesu zu beten. Dass du jetzt nicht kommst in eigener Kraft, in eigener Intensität, in eigener Aufrichtigkeit deiner Motive. Du kommst ja immer zu kurz. Da, wo du es erkennst, tu Buße darüber und lass dich reinigen durch das Blut Jesu. Aber du hast es nie in vollkommener Weise. Also kommst du jetzt nicht im eigenen Namen, du kommst im Namen des Sohnes Gottes, der alle Zeit so gebetet hat, dass er alle Zeit erhört wurde. In diesem Namen kommst du. Im Namen deines Stellvertreters, im Namen seines Gehorsams. Und da darfst du damit rechnen, dass über kurz oder lang mag der Herr noch sein Werk hier und da an dir tun müssen, erhört wirst. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Jabez, ein Mann des Gebetes, erfüllt vom Geist Gottes, vom Geist des Gebetes, aufgrund dessen, was Jesus dann später für ihn getan hat in seiner Stellvertretung. Worum bat er? Darüber wollen wir uns dann am kommenden Sonntag, oder damit wollen wir uns dann am kommenden Sonntag beschäftigen. Vielleicht lest es zu Hause nochmal durch, bereitet euch vor auf den kommenden Sonntag und betet darum, Herr, schenke uns Gnade, schenke uns einen Segen, lass auch uns Beter sein, wie der Jabez es gewesen ist. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns im Namen Jesu beugen dürfen, unter all unser Versagen in unserem Gebetsleben, all unser Zu-Kurz-Kommen, unsere Mangelhaftigkeit. Hab Dank, dass du das alles mit in deinen Tod hineingenommen hast am Kreuz und dass uns dein stellvertretendes Gebetsleben zugerechnet wird und dass du es nun auch wirkst durch deinen Heiligen Geist, auch wenn es noch so schwach ist. Aber wir kommen im Namen Jesu, Vater im Himmel, und da kannst du uns nicht unerhört lassen. Du musst unsere Gebete erhören, weil du es willst, weil du Freude daran hast, deine Kinder zu beschenken und dich darin zu verherrlichen. Wir bitten dich darum, dass du einen jeden unter uns zu einem Beter machst. Amen.